Deutschlandfunk Kultur heute.
Eigentlich ist es ein Wunder, dass in diesen Zeiten eine Sendung wie Kultur heute überhaupt zustande kommt. Wo Opern und Theaterhäuser genauso geschlossen sind wie Ausstellungen. Und trotzdem flanieren wir gleich durch eine Kunstmesse, die Art Basel Hongkong. Dann geht es um eine neue Show mit Fotografien von Berenice Abbott. Der Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa spricht über seinen neuen Roman. Und es geht in unserer Reihe endlich mal erklärt um den Begriff Postdramatik. Am Mikrofon ist Mascha Drost, herzlich willkommen. Nicht nur Theater- oder Opernbühnen sind in den digitalen Raum umgezogen, auch der Kunstmarkt. Etwa die abgesagte Art Basel Hongkong, die sich jetzt im Netz präsentiert. Statt durch Messekojen zu flanieren, surft man durch sogenannte Viewing Rooms, eine riesige Online-Verkaufsshow, die nach einer VIP-Preview derzeit für alle zugänglich ist. Für Kunstinteressierte am heimischen Computer ist es vor allem die Videokunst, die eine empfehlenswerte Alternative zu den Angeboten von Netflix und Co. darstellt. Katrin Hondel nimmt uns mit.
Picture an image. This image has been floating in your mind. You know the one. Don't be coy.
Die Stimme von Victoria Sinn, Londoner Drag Queen und Multimedia-Künstlerin. Im Video ist sie in roter Reizwäsche auf einem Bett zu sehen. Es geht hier um die Macht der Bilder und das Sprechen darüber. Narrative Reflections on Looking, also erzählerische Betrachtungen über das Schauen, so beschreibt Victoria Sinn selbst ihr künstlerisches Projekt. Ihre Videos sind auf der virtuellen Art Basel Hongkong im Viewing Room der taiwanesischen Chi Wen Gallery zu sehen. Und sie scheinen wie gemacht für die ungewohnte Art des Kunstbetrachtens, zu der uns die Corona-Krise zwingt. Sehenswert ist auch das Video einer Performance von Victoria Sinn vom Januar 2019. In einem gelben Abendkleid steht sie da im Garten der Galerie, stark geschminkt wie eine Figur aus einer chinesischen Oper und spricht über Sprache, Körper, Kommunikation.
Trying to communicate what we have with what we have. Our muscles and vibrations and eyes and limbs. Trying and failing to communicate it exactly with each other. And never exactly getting it right.
Für Film- und Videokunst ist die Präsentation im Netz ein klarer Vorteil, denn was im Gedränge von real existierenden Messehallen, Museen und Galerien kaum funktioniert, ist jetzt zu Hause am Computer möglich. Auch lange Filme von Künstlerinnen und Künstlern in Ruhe anschauen. Zum Beispiel bei der Galerie Davis Lewis den 45-Minuten-Film von Felix Bernstein und Gabe Rubin, Madame de Void, a Melodrama, eine surreale Geschichte basierend auf dem Disney-Film 101 Dalmatiner. Der Film hat natürlich einen Preis, allerdings nur einen ungefähren, 10.000 bis 25.000 Dollar, so die Angabe der Galerie. Ob eine solche Price Range oder die exakte Summe. Alle 235 Galerien der virtuellen Art Basel Hongkong zeigen, anders als auf den meisten analogen Kunstmessen, bei jedem Werk öffentlich den Preis an. Denn natürlich geht es vor allem darum, das Geschäft mit der Kunst am Laufen zu halten. Beziehungsweise, wie es Lukas Zwirner sagt im aktuellen Podcast der global agierenden Galerie David Zwirner.
Our galleries are closed worldwide. And honestly, we're struggling.
Unsere Galerien weltweit sind geschlossen und wir versuchen zu verstehen, was das für unsere Künstler und das Kunsterlebnis des Publikums bedeutet. Kreativ sein mit Technologie, sagt Lukas Zwirner, sei das Gebot der Stunde. Und die Galerie Zwirner gehört da klar zu den Pionieren. Sie ist nicht nur mit einem Viewing Room auf der Art Basel präsent, sondern verlinkt von dort auch auf den hervorragend kuratierten galerieeigenen virtuellen Ausstellungsraum mit Podcast, Videos, Künstlerinterviews und vielem mehr. Auch die Galerie Thaddäus Ropatsch in der stillgelegten realen Welt, präsent in Salzburg, Paris und London, hat zusätzlich zur virtuellen Messekoje einen eigenen Online-Viewing-Room eröffnet. In Videos wird dort zum Beispiel auf Werke von Georg Baselitz und Anselm Kiefer gezoomt. Die getrockneten Rosen auf Kiefers Ave Maria-Komposition lassen sich so im Detail studieren. Aber die Aura solcher Kunst, die Präsenz von Malerei und Material, lässt sich online leider nicht simulieren. Melancholisch stimmt die Kunst in dieser gigantischen Internetshow auch da, wo Videos Rauminstallationen dokumentieren. Ota Fine Arts aus Tokio zeigt eine Installation des chinesischen Künstlers Chen Wei. Ein Raum, in dem mehrere LED-Lichtboxen eine besondere Atmosphäre schaffen. Großstadt bei Nacht. Where are you going tonight? Heißt die Installation. Ein Werk, das Sehnsucht weckt in diesen Wir-bleiben-zu-Hause-Zeiten.
Meint Katrin Hondl. Sie hat den Online-Start der Art Basel Hongkong für uns gesehen. Gute Fotografie darf nichts beschönigen, muss dokumentarisch sein und sich unbedingt von der Malerei emanzipieren. Das war das Credo von Berenice Abbott und damit wurde sie zu der amerikanischen Avantgarde-Fotografin des frühen 20. Jahrhunderts. Bekannt sind vor allem ihre Stadtporträts von New York, einer sich damals wie heute stetig wandelnden Stadt. Straßen, Schluchten, Baustellen, Straßen, Brücken hat sie fotografiert, die Perspektive streng nach dem Fluchtpunkt ausgerichtet. Wichtige Werke von Berenice Abbott hängen derzeit in der SK-Stiftung in Köln. Die vor wenigen Tagen geplante Eröffnung wurde abgesagt. Ab 20. April soll wieder geöffnet werden. Aber unsere Kritikerin Christiane Vielhaber konnte trotzdem einen Blick in die Ausstellung werfen. Portraits of Modernity heißt sie, Porträts der Moderne. Aber wie wurde sie denn, wie wurde Berenice Abbott zu dieser Ikone der Moderne?
Sie kam aus Europa zurück. Sie ist 21 von Amerika nach Paris gegangen, weil da alle hingingen. Sie wollte eigentlich Bildhauerin werden und hat auch bei Brancusi studiert, aber sie musste nebenbei auch so ein bisschen Geld verdienen, um das zu finanzieren. Und dann hat Man Ray jemand gesucht, der berühmte Man Ray, für sein Fotostudio, für die Dunkelkammer. Und der sollte bloß nichts von Fotografie verstehen, weil die sonst immer so reinreden in seine Arbeit. Und da kam ihm Frau Abbott ganz recht und die hat dann bei ihm gearbeitet und ist sofort aufgestiegen. Es gab damals dieses Gerücht, wer von ihr oder von ihm fotografiert wird, der hat es geschafft in der Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft ist sie groß geworden. Und dann kommt sie 28 wieder nach New York und das ist überhaupt nicht das New York, was sie verlassen hat. Da passiert jetzt irgendwie. Sie ist voller Hass gegangen und jetzt kommt sie zurück und denkt, was ist das für ein tolles Land im Aufbruch? Und es wird gebaut und gebaut. Und dann sieht sie das und dann erinnert sie sich, was Ejel gemacht hat, der nämlich Paris fotografiert hat, aber eher wie so ein Flaneur und eigentlich eher so ein bisschen malerisch. Und das wollte sie dann machen. Und dann kann man sagen, das, was sie vorher mit den Menschen gemacht hat, also Porträts, das macht sie jetzt mit der Stadt New York.
Wie würden Sie denn den Blick auf die Menschen beschreiben? Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Porträts, denn es werden ja auch viele Porträts gezeigt in der Ausstellung von James Joyce, Peggy Guggenheim, Jean Cocteau etwa. Wie hat sie diese Berühmtheiten abgebildet?
Sie hatte überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie sehe ich den, sondern sie hat mit denen daran gearbeitet und hat gesagt, wie sehen Sie sich? Also, und sie wollte auch überhaupt keine Hintergründe, sondern eigentlich die Mimik, den Gesichtsausdruck und die Hände spielen eine große Rolle, wo sie gerade sagen, Cocteau, es ist ein hinreißendes Foto, da liegt Cocteau im Bett. Und das heißt, es ist eigentlich auch ein gruseliges Foto und hat im Arm eine Maske, eine weiße Maske, Gesichtsmaske. Und dann legt er so den Arm darum und sie haben das Gefühl, das ist überhaupt nicht seine Hand, die diese Maske im Gesicht hält. Oder Peggy Guggenheim, die sie sehr gefördert hat, die fotografiert sie dann mit einem ihrer Köter. Und im Grunde genommen guckt man eigentlich auf diesen Hund, der auch gar nicht wie so ein lieber Hund aussieht, sondern der kläfft praktisch da sein Frauchen so etwas an. Dann gibt es ein ganz tolles Foto von Edward Hopper. Und ich weiß nicht, ob man sich Hopper irgendwie vorstellt, den fotografiert sie dann oder der stellt sich dahin wie Beuys. Der steht im Atelier, dann ist da so ein komisches Ofenrohr, er steht aber im Dreiteiler. Auf diesem Ofenrohr hängt ein Hut, dann denkt man an Beuys, man denkt an Skulpturen von Beuys, also ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Und sie hat die modernen Frauen, sie hat selber mal erzählt, als sie von der Highschool kam und sie hatte keine glückliche Kindheit, dann hat sie sich die Zöpfe abgeschnitten und einen Bubikopf. Und das war damals noch was ganz Besonderes. Und fast alle Frauen auf ihren Fotos sind moderne Frauen, das sind so Bubikopffrauen. Hinzu kommt, dass sie auch den Frauen sehr zugetan war und ihr Lebensmensch bis zum Tod auch eine Frau war, eine Kunsthistorikerin, die ganz früh über sie geschrieben hat.
Wirken denn Ihre Fotografien immer noch modern?
Ja, Es ist die distanzierte Sicht, aber irgendwo habe ich auch das Gefühl, es ist doch sehr viel Gefühl dabei. Also so wie Hergé das mit Paris gemacht hat, Hergé hat nie den Eiffelturm oder sowas, sondern Hergé hat dahin geguckt, wo er sagt, das wird verschwinden, davon werden wir nichts mehr haben. Und insofern ist das ihr Blick auf diese Stadt bewundernswert, auf dieses Realistische, was da passiert, aber eben doch auch ja, mit Gefühl und mit einer Voraussicht, was da mal passieren wird. Und auch letztlich mit einer Dankbarkeit. Dieses Projekt in New York, das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und wie 5000 andere Künstler, die wurden damit praktisch Monat für Monat für $150 beschäftigt, dass die irgendwas zu tun hatten. Und dann hat es irgendwo auch Sinn, dass man etwas dokumentiert und archiviert.
Fotografien von Berenice Abbott in der SK Stiftung Köln, hoffentlich wieder zu sehen ab Ende April. Vor einer Woche hat sich Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa in einem Zeitungsartikel zum Coronavirus geäußert. Wir hätten jetzt nicht diese Krise, wenn China ein demokratisches Land und keine Diktatur wäre. Die chinesische Regierung habe kostbare Zeit verloren, weil sie anfangs das Virus unter den Tisch gekehrt habe. Da kann man auch anderer Meinung sein, wenn in China über Ausgangsbeschränkungen so lange diskutiert worden wäre wie hierzulande, dann gute Nacht. Immerhin meldet man dort seit Tagen keine einzige Neuerkrankung mehr im Inland. Aber Vargas Llosa, der einmal fast Präsident Perus geworden wäre, ist und bleibt ein streitbarer politischer Mensch, der sich in öffentliche Debatten einmischt. In seinem neuen Roman, der morgen auf Deutsch erscheint, steht ein Putsch in den 50er Jahren im Zentrum, der ganz Lateinamerika geprägt hat. Harte Jahre heißt der Roman. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und Mario Vargas Llosa in Spanien besucht.
Eine Gummimaske, wie lustig. In Pantoffeln sitzt Mario Vargas Llosa auf dem Sofa in seinem Haus in Madrid und legt kurz aus Spaß die monströs wirkende Atemschutzmaske an, die ich ihm mitgebracht habe. Es ist der 3. März. Bis zu diesem Tag ist in Spanien erst ein Mensch an den Folgen des Coronavirus gestorben. Vargas Llosa und ich sind uns noch nicht im Klaren über die Folgenschwere der Epidemie. Allerdings haben wir uns schon ohne Handschlag begrüßt. Und ich habe einen Einwegmundschutz dabei und frage den Literaturnobelpreisträger, ob ich ihn zu seiner Sicherheit tragen soll.
Nicht nötig. Obwohl es ja heißt, das Virus stelle vor allem eine Gefahr für alte Menschen dar. Und ich gehöre zu dieser Kategorie. Tja, große Angst habe ich ehrlich gesagt nicht.
Mehr sorgt sich der 83 Jahre alte peruanische Autor um die Probleme Lateinamerikas, die ihre Wurzeln auch in der Geschichte haben. In seinem neuen Roman »Harte Jahre« lässt Vargas Llosa den Leser auf spannende Weise nacherleben, wie es 1954 zum von der CIA unterstützten Militärputsch in Guatemala kam. Am Anfang des Putsches, der gravierende Folgen für Lateinamerika haben sollte, stand eine Lüge. Die in Guatemala sehr aktive US-amerikanische United Fruit Company, heute Chiquita, fürchtete Gewinneinbußen, weil der Präsident Guatemalas, Jacobo Arbenz, sein Land durch Reformen wie die Einführung von Gewerkschaften modernisieren wollte. Um Arbenz loszuwerden, setzte United Fruit eine Lüge in die Welt, die Präsident Eisenhower und namhafte US-amerikanische Zeitungen in Zeiten des Kalten Kriegs gerne verbreiteten. Arbenz sei Kommunist.
Das war wohl das erste Mal, dass das Phänomen der Fake News in der Welt auftauchte. Die Vorstellung, Arbenz übergebe sein Land nach und nach der Sowjetunion. Es gab damals nicht mal einen einzigen Russen in Guatemala. Arbenz war Antikommunist.
Aber es kam zum Putsch. Arbenz, der bis dahin die US-amerikanische Demokratie bewundert hatte, musste abdanken.
Viele junge Leute wie ich haben damals gesagt, die USA werden es nie erlauben, dass die Demokratie nach Lateinamerika kommt. Was machen wir dann? Na, dem Beispiel Kubas folgen.
Denn Fidel Castro, der anfangs wie Arbenz noch sozialdemokratische Ideen hatte, radikalisierte sich als Reaktion auf den Putsch und wandte sich dem Kommunismus zu. In Lateinamerika bewaffneten sich drei Jahrzehnte lang junge Menschen um für radikale linke Ideen zu kämpfen und, interpretiert Mario Vargas Llosa, festigten dadurch nur noch die Militärdiktaturen. Und Guatemala? Der militärische Anführer des Putsches wurde selbst Präsident des Landes, aber 1957 ermordet. Dessen Geliebte, schillernd wie dubios, verließ noch in derselben Nacht das Land mit einem Killer aus der Dominikanischen Republik. Hinter der weiblichen Romanfigur verbirgt sich eine reale Frau, wohl eine ehemalige CIA-Mitarbeiterin. Vargas Llosa hat sie in den USA interviewt und darüber im Epilog des Romans geschrieben. Auch im Hauptteil hat man hier und da das Gefühl, der Schriftsteller trete hinter den Journalisten zurück, was dem Buch nicht immer gut tut. Bis heute behauptet die mutmaßliche Ex-CIA-Mitarbeiterin allen Fakten zum Trotz, Jacobo Arbenz sei Kommunist gewesen. Fragt sich, ob ohne diese Lüge, die den Präsidenten Guatemala stürzte, Kuba heute ein sozialdemokratisches Land wäre. Mario Vargas Llosa zögert.
A mí no me gusta mucho.
Ich spekuliere nicht so gerne über Geschichte, die es nicht gegeben hat. Ich glaube aber, dass der eindeutig von der CIA organisierte Putsch gegen Arbenz damals die Möglichkeit eines großen demokratischen Wandels in Lateinamerika stark verringert hat.
Ohne diesen Putsch wäre Mario Vargas Llosa wohl nicht vorübergehend Kommunist geworden. Heute ist er ein überzeugter Demokrat und Liberaler, der sich noch immer in politische Debatten einmischt. Die Europäer sollten die Flüchtlinge als Chance begreifen, anstatt Angst vor ihnen zu haben, sagt er noch, bevor wir uns verabschieden.
Ich glaube, dass das Coronavirus gefährlicher als die Einwanderung ist.
Sagt Mario Vargas Llosa. Tobias Wenzel hat seinen neuen Roman gelesen und ihn in Spanien besucht. Und wir bleiben beim Thema Lateinamerika und Diktatur. Dabei geht es aber um deutsche Verbrecher, Nationalsozialisten, die von der argentinischen Elite gedeckt wurden. Eine Liste mit 12.000 Namen, Mitgliedern einer NS-Organisation in Argentinien, hat das Simon-Wiesenthal-Zentrum Anfang März veröffentlicht. Das Zentrum vermutet, dass ein Teil der rund 12.000 Personen, die auf der Liste stehen, Geld auf Konten in der Schweiz überwiesen hat und dass dieses Geld aus dem Vermögen jüdischer Nazi-Opfer in Europa stammen könnte. In Argentinien hat die Veröffentlichung dieser Liste großes Interesse, aber auch Skepsis ausgelöst. Viktoria Eglau hat sich mit dem Thema beschäftigt.
Das Auftauchen der Mitgliederliste einer NS-Organisation hat das dunkle Kapitel der Nazi-Aktivitäten in ihrem Land wieder einmal ins Bewusstsein der argentinischen Öffentlichkeit gerückt. Bei der Organisation handelt es sich um die Unión Alemana de Gremios, kurz UAG, einen Ableger der Deutschen Arbeitsfront, also des Nationalsozialistischen Einheitsverbands von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Der UAG gehörten in den 1930er und 40er Jahren rund 12.000 überwiegend deutschstämmige Unternehmer und Angestellte an. In der wirtschaftsstarken deutschen Einwanderergemeinde Argentiniens war die NS-Ideologie auf äußerst fruchtbaren Boden gefallen. Alejandro Simonov, Historiker von der Universität La Plata. Es gab hier jede Menge nationalsozialistischer Organisationen. Eine Großveranstaltung 1938 im Boxstadion Luna Park von Buenos Aires machte deutlich, wie viele Nazis es in Argentinien gab und wie gut sie organisiert waren. Die Liste der Unión Alemana de Gremios hat das Simon-Wiesenthal-Zentrum nun öffentlich gemacht, weil es glaubt, dass ein Teil der Mitglieder Geld auf Nazi-Konten in der Schweiz transferierte. Nicht alle Personen auf der Liste hatten etwas mit diesen Finanzoperationen zu tun. Aber jene, die Geld in die Schweiz überwiesen, stehen zweifellos auf dieser Liste, sagt Ariel Gelplung, Vertreter des Wiesenthal-Zentrums in Argentinien. Die Liste mit den 12.000 Namen hat eine kuriose Geschichte. 1984 stieß ein argentinischer Ingenieur in einer Bibliothek im Zentrum von Buenos Aires zufällig auf Dokumente, die Zeugnis von den Nazi-Aktivitäten in Argentinien ablegten. Darunter war die Mitgliederliste der Unión Alemana de Gremios, die er an sich nahm. Jahrzehnte später, im Januar 2020, übergab der Ingenieur und Hobbyforscher Pedro Filippuzzi das Dokument dem Wiesenthal-Zentrum. Er habe Kenntnis davon erhalten, dass die Nachfahren einiger Nazis aus Argentinien versuchten, an ihr Erbe zu kommen, das auf Schweizer Konten liege, begründete Filippuzzi seinen Schritt. Zu ihnen gehörten die Erben von Ludwig Freude, der während der Nazizeit ein einflussreicher deutscher Unternehmer und Bankier in Argentinien war. Ludwig Freude war hier in Buenos Aires Direktor der Bank, die die Überweisungen in die Schweiz vornahm. Erklärt Ariel Gelblung, warum das Simon-Wiesenthal-Zentrum Freude als Schlüsselfigur betrachtet. Das Zentrum vermutet, dass beim Credit Suisse, dem Rechtsnachfolger der Schweizerischen Kreditanstalt, Konten von Nazis schlummern. Konten, auf die über den Umweg Argentinien gestohlenes Geld jüdischer NS-Opfer gelandet sein könnte. Credit Suisse hat dem Wiesenthal-Zentrum zwar Kooperationsbereitschaft signalisiert, aber zugleich auf die umfassende Untersuchung der Volcker-Kommission verwiesen, die in den 1990er Jahren bei Schweizer Banken mehr als 80.000 schlafende Konten aufspürte. Viele von ihnen hatten ermordeten Juden gehört. Ariel Gelblung vom Wiesenthal-Zentrum. Jetzt aber geht es um die Konten von Nazis bei Schweizer Banken. Das ist ein anderes Kapitel. In Argentinien ist die Initiative des Wiesenthal-Zentrums auf ein großes Medienecho gestoßen. Uki Gonyi, Autor des Standardwerks Odessa über die Flucht von NS-Verbrechern nach Südamerika, relativiert allerdings den Fund der sogenannten Nazi-Liste. Ähnliche Listen seien im Archiv des argentinischen Parlaments seit langem zugänglich. Gonyi twitterte, das Geld, das während der NS-Zeit deutsche Organisationen aus Argentinien in die Schweiz überwiesen, seien Mitgliedsbeiträge gewesen. Weiter schrieb der Experte, die Nazis hätten zwar deutsche Banken in Buenos Aires genutzt, um an US-Dollar und Schweizer Franken zu gelangen, aber er habe keinerlei Beweise dafür gefunden, dass geraubtes Geld europäischer Juden über Argentinien in die Schweiz floss.
Es besteht also noch weiterer Forschungsbedarf. Viktoria Iglau berichtete aus Buenos Aires.
Endlich mal erklärt.
Heute mit einem Begriff, der zum festen Instrumentarium von Theaterkritikern, Dramaturgen und Theaterwissenschaftlern gehört: Postdramatik. Aber wer außer den eben genannten weiß schon so ganz genau, was mit dem postdramatischen Theater eigentlich gemeint ist? Deshalb jetzt die Frage an unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt: Woher kommt der Begriff Postdramatik?
Na, zuerst aufgebracht hat ihn der Theaterwissenschaftler André Wirth Mitte der 80er und der beschreibt damit seine Wahrnehmung, dass eben immer häufiger neue Medien ins Theater einfließen und das Theater auch interdisziplinärer wird. Und Vorreiter dieser Theaterform war Robert Wilson mit seinem perfekt durchchoreografierten Bildertheater und Pina Bausch, die mit einem Tanztheater weltberühmt wurde, in dem der Körper Wahrheitsträger ist und eben nicht das Wort. Und das ist auch genau der Punkt. Also das postdramatische Theater nimmt den Text, das Drama weniger wichtig und vertraut stattdessen anderen Mitteln, also dem Körper, der Musik, den Bildern. Und so richtig populär ist das postdramatische Theater aber erst 99 geworden, als der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann sein Standardwerk mit diesem Titel herausgebracht hat. Einerseits ein wirklich großes Verdienst, andererseits hat Lehmann aber so vieles unter diesem Begriff subsumiert, dass heute fast jede Inszenierung als postdramatisch gilt, die kein Drama vom Blatt spielt.
Und warum ist dann dieser Begriff fürs Theater so unersetzlich geworden?
Weil er den großen Bruch kenntlich macht, der durch das Misstrauen in die Sprache eingetreten ist. Dieses Misstrauen zieht ja einen ganzen Rattenschwanz an Veränderungen hinter sich her. Also es bedeutet zum Beispiel, dass die Schauspieler nicht mehr dem glauben, was ihre Figuren sagen. Deshalb stehen sie immer so ein bisschen neben dieser Figur. Die Folge ist das Ende der psychologischen Einfühlung. Also man will diese Figuren nicht mehr verstehen, man will sie dekonstruieren. Und das geht dann eben auch mit den Entwicklungen der Postmoderne einher. Die glaubt ja auch nicht mehr an die eine Wahrheit, sondern geht davon aus, dass es auf der Welt nur zersplitterte Wahrheiten und Persönlichkeiten gibt. Und deshalb hängt die Postdramatik eben auch eng zusammen mit der Dekonstruktion. Also man misstraut nicht nur dem Wort, man misstraut der Geschichte und der Figur, die an die Wahrhaftigkeit ihres Charakters glaubt.
Und jetzt blicken wir mal auf die Bühne. Wie sieht das denn aus in so einem prototypischen Fall?
Ja, die Spieler steigen eben aus dem Als-ob aus. Also die Verabredung, dass die Zuschauer in eine andere Welt eintauchen, in eine Illusion, die wird gebrochen. Wenn die Schauspieler bei Nicolas Stehmann an die Rampe treten und ihre Rolle aus dem Reklamheft vorlesen, ist es eben ein klares Zeichen für, ich bin nicht diese Figur, ich lese nur ihren Text. Oder wenn, wie heute in jeder zweiten Inszenierung, drei Hamlets auftauchen, anstatt einem, soll das heißen, Hamlet ist kein Mensch, sondern ist ein Konstrukt unterschiedlicher Ideen. Und einer der wichtigsten Vertreter des postdramatischen Theaters ist der Dekonstruktivist Frank Castorf. Der macht eben ein Theater der Montage, der Sprachzersetzung, des Sinnentzugs. Und der zweite wirklich wichtige Name ist René Polisch, der dieses Konzept torpediert, dass ein Spieler auf der Bühne was anderes repräsentieren kann als sich selbst, seinen eigenen Körper, und der seine Spieler stattdessen philosophietheoretische Texte verhandeln lässt.
Ein bisschen Kritik habe ich jetzt bei Ihnen rausgehört. Wie beurteilen Sie denn den Vormarsch dieser postdramatischen Theaterpraxis?
Ja, das Theater in Deutschland ist ohne diese Postdramatik gar nicht mehr zu denken und es kann auch nicht mehr dahinter zurück. Und das ist insofern positiv, als dass viele neue Mittel und Formen dadurch natürlich auch Eingang gefunden haben ins Theater. Übrigens auch in die Dramatik, also schon einige Dramen von Brecht und von Peter Handke brechen ja aus diesem bekannten Schema aus, die Textflächen von Elfriede Jelinek ohne jede Rollenzuschreibung sowieso. Problematisch finde ich eben vor allem bei Klassiker-Inszenierungen, dass dieses Misstrauen in die Figuren, in die Psychologie oft zu langweiligen Besserwisserabenden führt, also in denen der Regisseur dann oft zeigen will, wie viel klüger er ist als der Autor. Generell fehlt ohne Figuren eben der Konflikt, der den Abend antreibt. Und das macht postdramatisches Theater oft so verkopft und diskurslastig. Und es kann auch zu so empathiefreiem Selbstbespiegelungstheater führen, weil man eben nicht mehr gewillt ist, sich in andere Figuren einzufühlen. Es gibt aber inzwischen wieder eine Sehnsucht nach psychologischen, politisch agierenden Figuren, mit denen wir uns als Zuschauer dann endlich auch mal wieder identifizieren können. Im Theater von Thomas Ostermeier zum Beispiel. Also dieser große Hype um die Postdramatik, der ist inzwischen dann doch eher ein bisschen am Abflauen.
Endlich mal erklärt der Begriff Postdramatik. Vielen Dank an Barbara Behrendt. Und alle Folgen unserer Reihe finden Sie auch zum Nachlesen online oder zum Nachhören in der DLF-Audiothek. Und jetzt zu den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Und die beginnen mit einem Erdbeben in Zagreb.
Genau, bei dem Beben gab es zum Glück keine Toten. Allerdings wurden Dutzende Menschen zum Teil schwer verletzt und die wichtigste gotische Kathedrale Kroatiens schwer beschädigt. Der Südturm der Kirche Maria Himmelfahrt, Heiliger Stefan und Ladislaus knickte ab und fiel aus mehr als 100 Metern Höhe auf das Dach der Kirche. Der erzbischöfliche Palast wurde dabei ebenfalls beschädigt. Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Kathedrale in Zagreb auf einer älteren Kirche errichtet und seitdem schon mehrfach durch Erdbeben beschädigt. Wie hoch der Schaden jetzt ist, dazu gibt es bislang keine Angaben. Der Opernsänger Placido Domingo hat heute auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben, positiv auf das neue Coronavirus getestet worden zu sein. Er befinde sich mit seiner Familie in Quarantäne, so Domingo. Außerdem schrieb der 79-Jährige: Wir sind derzeit bei guter Gesundheit, aber ich hatte Symptome wie Fieber und Husten und habe deshalb entschieden, mich testen zu lassen. Er appellierte gleichzeitig nochmal an alle, zu Hause zu bleiben. Sein Heimatland Spanien ist von der Corona-Epidemie besonders stark betroffen. Zeitungen und Zeitschriften brechen wegen der Corona-Epidemie die Anzeigenkunden weg, wie die Pressesprecherin des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger Anja Pasquet in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk beklagte. Besonders stark seien die Anzeigen bei Tageszeitungen zurückgegangen, um bis zu 80%. Aber auch Zeitschriften sind betroffen, dort mit 30-40%, Tendenz fallend. Dabei ergibt sich bei den Verkaufszahlen ein gespaltenes Bild. Niemand kauft zurzeit Reise- oder Sportzeitschriften. Kinder- und Jugendmagazine verkaufen sich dagegen deutlich besser als vorher. Die Forderung, Verlage sollten wegen der Corona-Krise alle Inhalte kostenlos im Netz zur Verfügung stellen, lehnte Pasquet ab. Guter Journalismus koste auch in Krisenzeiten Geld. Was wird aus den Kinos und ihren vielen Mitarbeitern, also aus Ticketverkäufern, Reinigungskräften und Filmtechnikern in Zeiten von Corona? Das fragt der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan jetzt in der Zeitung Washington Post. Nolan befürchtet, dass viele Kinos schließen und ihre Mitarbeiter entlassen müssen und forderte die amerikanische Regierung auf, ein wirtschaftliches Hilfsprogramm aufzustellen. Der Regisseur des Batman-Films The Dark Knight und Dunkirk betonte in seinem Artikel den gesellschaftlichen Stellenwert des Kinos als Ort, wo man gemeinsam lachen und weinen, leben und lieben könne. Nolans neuester Film, ein Spionage-Thriller, soll im Juli ins Kino kommen. Ob der Starttermin eingehalten werden kann, das ist fraglich.
Es soll neue Beschlüsse zu Ausgangsregelungen geben. Dazu gleich mehr in den Nachrichten und den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.